1. Dezember.
Fritz Theodor Overbeck. Weihnachten in Worpswede. Die drei Tannenbäume. Aus 24 literarische Geschichten für den Advent. München, Ars Edition 2016. Irgendwelche bestimmte Erinnerungen an vorhergehende Weihnachtsferien sind mir bis heute nicht geblieben. Damals waren sie wahrscheinlich vorhanden und bildeten nicht nur die Grundlage der glücklichen Erwartungen des Kinderherzens, sondern auch der geradezu überwältigenden Überraschung, als nicht nur einer, sondern drei Tannenbäume im Lichterglanz erstrahlten, nachdem sich auf ein silberfeines Klingeln die Tür unseres Weihnachtszimmers, der Essstube, geheimnisvoll geöffnet hatte. Drei Tannenbäume! Das hatte später niemals wiedergegeben. Sie mochten wohl als Sinnbild der drei Familien, die doch in schöner Weise eine einzige bildeten, von meinen Eltern aufgestellt worden sein. Ein ganz großer, prächtiger Baum, der am Fußboden begann und mit dem Gipfelstern fast unter die Decke stieß, stand an der Schmalseite der Stube, wo das Fenster zur Dorfstraße hinausging. Die beiden anderen, aber immer noch stattlichen Bäume, befanden sich zu beiden Seiten des in schneeweißen Damast und vielen bunten Sachen schimmernden Gabentisches, der fast die ganze Länge der Stube einnahm. Es kam später eine ganze Reihe von Jahren, denen man eigentlich erst mit dem Ausgang der Kindheit wieder entwuchs, in welchem beim Öffnen der Weihnachtstür der Tannenbaum zunächst die mindere Beachtung fand. Er wurde zwar als eine wunderschöne, aber doch regelmäßig wiederkehrende Selbstverständlichkeit hingenommen, und wenn auch Anstand und Brauch verlangten, ein Weilchen in seinem Anblick still zu verharren, so irrte der Blick doch leider allzu gierig schon nach dem Gabentisch ab, der mit ganz bestimmten Erwartungen überflogen wurde. An jenem Weihnachtsabend frühester Kindheit aber stand ich noch ganz ohne weiteres Verlangen im Banne der großen Lichterzahl und der wunderbaren Feierlichkeit der schimmernden Weihnachtsstube. Dass der Weihnachtsmann auch allerlei für einen aufgebaut hatte und dass einem dies auch wirklich zu eigen gehören sollte, das begriff man erst so nach, und auch mit verwunderter Scheu war dann freilich auch bald all der neuen Herrlichkeiten bis zum Rotglühen glücklich. Die beiden kleinen Tannenbäume waren nur mit Engelhaar, das Wort Lametta kannten wir noch nicht, und mit Kerzen geschmückt. Der größere Baum trug außerdem bunte und silberne Glaskugeln, Sterne, Ketten, silberne Eiszapfen, Knittergoldfähnchen sowie herrliche Süßigkeiten. Diese waren damals schon von der gleichen Art, wie sie auch später lange Jahre hindurch wiederkehrten. Rotbäckige Äpfel, die sowohl zum Schmuck wie zum Herabbiegen der Zweige dienten und darum erst nach der Plünderung des Tannenbaumes gegessen werden durften. Vergoldete Walnüsse, aufgehängt an mit Ziegellack befestigten Zwirnsfäden, Rosinen in kleinen Dreieckstüten aus Goldpapier, Spekulatius-Gebäck in Gestalt von allerlei Tieren, bunte Zuckersachen in Form von Sternchen und Kringeln, darunter solche, die wir als kleinere Kinder nicht essen durften, als größere aber umso lieber aufs Korn nahmen, weil sie Cognac oder Likör enthielten und von uns als Kringellikör genannt wurden. Auch mancherlei Schokoladenkringel waren vertreten, wobei wir ganz besonders eine Sorte schätzten, die auf einer Seite mit winzigen bunten Zuckerperlen bestreut war. Als Glanzpunkte des essbaren Baumbehangs aber waren damals einige Schokoladensachen vorhanden, deren Größe und umhüllendes Silberpapier sie gleichzeitig zu hervorragenden Schmucksachen machten. Es waren eine Glocke, eine Trompete, ein Stiefel und eine Geige. Die liebliche Form der kleinen Geige hat es mir ganz und gar angetan. Immer wieder abends bei Kerzen und Lampenlicht, wie im grauen Morgendämmer der Weihnachtstage, wenn es zwischen den Zweigen des Tannenbaums so süß und geheimnisvoll aus den dunklen Tiefen zu blinken begann, stand ich in zärtlicher Betrachtung der kleinen Geige hingegeben. Dass man sie hätte essen können, etwas so Schreckliches, wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen.